Und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Sie kommen vom Theater Die Tonne, von der Produktion Hier bleiben Spuren nach Grafeneck. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Santiago, Maxi und Enrico.
Danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Eine große Produktion, Hier bleiben Spuren nach Grafeneck. Erzählt mal die Entstehungsgeschichte. Wie kam es dazu? Wer hat das Ganze angeleiert?
Also das Interessante ist ja bei uns, bei der inklusiven Theatergruppe, wobei wir das eigentlich gar nicht mehr so gerne sagen, weil bei uns wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen Darstellern mit Handicap und Darstellern ohne Handicap. Ja. Und es gibt einfach auch immer mehr Produktionen wie die Drei-Groschen-Oper oder Besuch der alten Dame, wo wir einfach gemeinsam überlegen und es gemeinsam bestreiten. Aber dann gibt es immer wieder Themen, wo wir sagen, das ist kein fertiges Theaterstück, das würden wir gerne entwickeln. Und dort war es so, dass schon ganz oft einfach darüber gesprochen worden ist, dass uns irgendwie dieses Thema Grafeneck beschäftigt. Und dann hatten wir das Glück, dass von Lieder und Trafo, das sind einmal Bundesmittel und Landesmittel und sogar EU-Mittel sind mit dabei, dass dort Leute vorbeikamen und sagen, habt ihr nicht ein tolles Projekt irgendwie? Und da kamen so zwei, drei Sachen zusammen. Danach sind wir gemeinsam nach Grafeneck gefahren und hatten eigentlich also zwei Fragen, die sich uns auftaten. Die erste war, wäre ich auch damals ins Gas geschickt worden? Und die zweite war, kann sowas heute wieder passieren? Und es war eigentlich ein Ausgangspunkt, wo wir sagen, das ist sehr spannend. Und dann haben wir aber auch gesagt, es soll Straßentheater sein. Es soll mal weg von Theater, wo man sagt, jemand ist sich bewusst, ins Theater zu gehen, bezahlt dafür ein Ticket und erlebt dann einen Theaterabend, sondern wir möchten gern die Leute überraschen. Wir möchten auch die Berührungsängste, die eventuell Leute haben mit Leuten mit Handicap, beziehungsweise auch mit der Problematik und haben dann angefangen zu forschen und haben dann festgestellt, alle oder viele wissen einfach etwas über die grauen Busse. Und wenn man aber prozentual mal hochrechnet, wie viele Leute dort in Grafeneck umgekommen sind, dann betrifft das schon im Verwandtenkreis, nicht nur rein mathematisch, dass es dort viele Leute gibt, die in ihrem Verwandtschaftskreis eventuell jemanden haben. Und da wurde es ganz spannend. Da kam dieses Buch mit den ganzen Namen ins Spiel. Und dann fingen wir natürlich an, also unsere eigenen Namen mal zu recherchieren. Genau. Und ups, da kamen dann plötzlich tauchten Namen auf und dann geht das los. Und haben gesagt, genau dieser Vorgang, der interessiert uns.
Ja.
Und den würden wir gerne speziell bei Jugendlichen ins Leben rufen wollen. Klar, dann kam Corona mit dazu, aber das Konzept war erstmal Straßentheater machen, aufmerksam machen, aber eben nicht nur in der Historie zu bleiben, sondern was geht uns das heute noch an? Und das geht auch los, das Theaterstück, dass zum Beispiel Sea im Rollstuhl sitzt und sagt, Leute, ich koste den Staat im Monat 5.000 Euro und mein Rollstuhl hat 19.000 Euro gekostet. Und da wird gleich mal so der Staffelstab ausgegeben und sagt, das ist alles nicht weit weg. Und es gibt ja Tendenzen in der Gesellschaft, die ganz klar diese Überlegungen auch stellen und einfach auch sagen, diese ganze Inklusionsgeschichte oder so, was soll das eigentlich? Das kostet nur einen Haufen Geld. Und ein Grund mehr, letztendlich auf die Straße zu gehen und die Leute, die vielleicht nur einkaufen gehen oder so, einfach mal zu überraschen, wie ein Straßenmusiker, der da steht und aber ein Anliegen hat. Und aber jetzt höre ich mal auf zu monologisieren. Ich gebe das mal weiter an die anderen.
Also ich muss dazu auch noch sagen, dass jetzt durch die Erfahrung, die wir mit dem Stück jetzt hatten, da wir ja immer an verschiedenen Orten sind, immer neues Publikum, immer uns neu orientieren müssen, dadurch, dass der Platz, wo wir dann spielen, also die Spielfläche immer eine andere ist, ist es für uns immer praktisch das erste Mal so, immer neu. Und das macht es für uns sehr aufregend einfach, weil wir immer mit Leuten auch nach dem Stück dann nochmal in Gespräch kommen. Und es ist kein einfaches Thema. Aber genau das wollen wir den Leuten näher bringen, dass man drüber sprechen muss, weil viele kennen dies nicht. Also viele wissen nicht über Grafeneck. Und das war einfach der Eckpfeiler bei der ganzen Geschichte. Nach Grafeneck ging es dann los mit der Judenvergasung. Also das war das Versuchskaninchen in Anführungsstrichen. Und da haben die dann angefangen, innerhalb dieses einen Jahres das zu optimieren. Und ja, es sind 10.654 Menschen umgekommen innerhalb eines Jahres. Und das ist einfach eine unfassbare Zahl, weil da geht's einfach nur um Profit und wie viel kosten die Menschen. Und viel mehr war das dann nicht. Also das ist einfach unfassbar.
Also der Anfang der industriellen Vergasung wurde hier in der Region gestartet, ne? Ja, weil genau. Ihr habt euch jetzt lang beschäftigt mit der Sache. Vielleicht tun wir das auch nochmal beschreiben hier, was das eigentlich war. Ne? Hier Grafeneck. Grafeneck war schon, was war Grafeneck? Klärt, helft also uns da nochmal.
Kurz geografisch gesagt, Grafeneck ist ein ehemaliges Jagdschloss auf der Schwäbischen Alb, nicht weit von Münsingen, von Reutlingen aus sind es so knappe 40 Kilometer. Und das Schloss hat früher vom Samariterstift, ich zitiere, war ein sogenanntes Krüppelheim, wo Menschen mit Behinderung gelebt haben. Das wurde dann Ende 1939 von den Nazis beschlagnahmt und in die sogenannte Anstalt A umgebaut. Also der erste Ort in Deutschland, du hast es gerade gesagt, Matzel, wo industrieller Massenmord gemacht wurde. Und das Ganze waren eben, Santiago hat es auch schon gesagt, hat 10.654 Menschen wurden dort umgebracht. Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Einschränkungen,
körperlich Behinderung.
Also man könnte jetzt vielleicht ein bisschen salopp sagen, alles Menschen, die den Nazis nicht in ihr System gepasst haben. Ja. Vielleicht ist es auch gar nicht so salopp, sondern ziemlich treffend.
Ja. Die anders waren in deren Augen.
Genau, und
also
und
immer nicht das Arische verkörpert haben.
Ja, ja, und immer unter dem Aspekt, deren Unterbringung kostet Geld und dieses Geld kann anderweitig besser ausgegeben werden. Das Stichwort war nicht lebenswert. Und dann wurde von Mitte Januar, 18. Januar 1940 bis Mitte Dezember wurden aus 49 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen und auch Nordrhein-Westfalen die Menschen mit den sogenannten grauen Bussen, das waren Busse von der Post, beziehungsweise Busse von der Reichspost, die wurden eingesetzt, um die Menschen abzuholen, um sie unter dem Nazi-Jargon, zynischen Jargon zu verlegen in eine andere Anstalt. Und dann hat man sie am gleichen Tag dort in extra hergerichteten Gaskammern ermordet und sich eine Todesursache ausgedacht. Woran könnten diese Menschen gestorben sein? Und hat dann einen Trostbrief an die Verwandten geschickt, wo quasi drin stand, ja, sehr geehrte Frau so und so, sehr geehrter Herr so und so, ihr Sohn, ihre Tochter wurde heute leider, ist heute leider an einem Blutsturz gestorben. Da gab es noch diese Verschleierungstaktik, dass die Briefe dann von woanders kommen, dass es nicht häuft, dass man nicht sieht, okay, aus Grafeneck kommen ganz viele Briefe, sondern die kommen auch, weiß ich nicht, aus Pirna, wo dann später das Gleiche, also auch die sogenannte T4-Aktion, diese Euthanasieverbrechen verübt worden sind.
Ja, das ist einfach, also wenn ich es jetzt gerade nochmal Revue passieren lasse und jetzt auch von Maxi nochmal die Daten höre, finde ich das immer wieder unbegreiflich. Also ich muss dazu noch sagen, zu den grauen Bussen nochmal, diese grauen Busse waren anfangs rot, dann wurden die umgestrichen und dann hat man auch noch, damit die Leute nicht rausgucken konnten, aber auch die Leute von außen nicht reingucken konnten, die Scheiben vernebelt, verkalkt. Also das war von beider Seiten sehr abstrus und unfassbar.
Das Interessante bei der Geschichte war auch noch, wie wir es ja später vom Massenmord kennen, in Auschwitz und so, dass diejenigen, die den Gashahn aufgedreht haben, also es war kein Zyklon B, das war Kohlenmonoxid gewesen, dass das Ärzte waren. Dass man speziell Ärzte dort geholt hat und die eigentlich zur Tat geschritten sind.
Und diese Ärzte sind dann später, haben sozusagen Karriere gemacht, sind dann weitergegangen nach Auschwitz und in andere Vernichtungslager, Sobibor, Treblinka, und haben dort das Ganze dann mit der sogenannten Aktion Reinhardt, mit dem Mord an den europäischen Juden, weitergeführt.
Ja. Wie sind die Nazis auf Grafeneck gekommen? Warum gerade dort? Was?
Abgelegen.
Ich glaube, abgelegen. Ja. Und es muss auch so gewesen sein, dass man sich relativ schnell reagiert hat. Also der Befehl von Hitler, der da rauskam, also man kann fast sagen, dass Baden-Württemberg die Ersten waren. Es gab etwas, wo sie sich das angeschaut haben, aber das passte und es konnte, glaube ich, auch, also es sollte nicht in der Nähe groß von Orten sein und auf der Schwäbischen Alb, irgendwie passte dort alles zusammen. Und es war nie geplant, dass die Leute dort auch nur einen kurzen Aufenthalt hatten. Also Zwiefalten war sozusagen eine Zwischenstation, aber grundsätzlich, wer dort ankam, hat perfiderweise erstmal eine Baracke vorgefunden, wo 100 Betten drin standen und wo man denkt, ah, okay, ich komme jetzt hier an und so.
So eine große Baracke mit Betten, und dann hat man den Leuten sozusagen vorgegaukelt, jetzt könnt ihr eure Sachen ablegen, ihr bleibt hier eine Weile, und dabei wurden dann gesagt, jetzt könnt ihr euch frisch machen, jetzt geht's zum Duschen, und das war dann der letzte Weg. Ne?
Und davor waren eben auch nochmal eine Ärztekommission, und da ging es eben nicht eigentlich darum zu gucken, sind die Leute jetzt wirklich so, dass sie ins Gas geschickt werden, sondern es ging darum, die Todesursache für später schon vorhinein festzulegen und auch dem eine Markierung zu geben, wenn er Goldzähne hat oder so. Also das heißt, es ging überhaupt nicht mehr also darum. Und dann sind die in eine Scheune gebracht worden und ja. Und dann standen die Öfen, waren gleich drauf. Also es ist wirklich industrieller Massenmord gewesen, ja, und geplant von vorn bis hinten.
Was ich noch sagen wollte, was ich auch interessant finde, auf den Papieren wurde ein blaues Kreuz gemacht für Leben und ein rotes Minus für Sterben. Also man hat einfach auf diesen Papieren dann kurz einen Hinweis gegeben, dieser Mensch stirbt, dieser Mensch kommt dann vielleicht in ein Arbeitslager oder so. Also, aber es ging letztendlich dann, es war einfach, es ging innerhalb, was hast du gemeint, Enrico, wie viele Sekunden hatten die Zeit, um die Diagnose zu, also die Diagnose
also
zu
stellen?
Also
die haben gesagt, teilweise nur eine Minute, ja. Also innerhalb von einer Minute, also wirklich ganz schnell
zack.
Die Leute dort durch, ja. Zu. Und das hatte Methode, und das ist eigentlich auch also die haben nie mit denen zusammen gelebt. Sondern danach, also du sagst das ja auch in Anfangsgeschichte immer, ja. Es gibt so einen Aufenthaltsraum, weil es bei uns geschneit hat, als wir damals dort waren, haben wir diesen Vortrag auch in diesem Aufenthaltsraum gekriegt, und das war früher der Gemeinschaftsraum. Und dann sitzt man da und überlegt, okay, nach getaner Arbeit saßen die da und haben gefeiert.
Also diese Situation, da wir da ziemlich früh waren, haben wir erst diesen Vortrag gehört. Und dann sind wir noch auf dem Gelände selber rumgelaufen, und danach hatten wir alle Hunger, und dann sind wir hoch wieder in diesen Gemeinschaftsraum und haben dann gegessen. Und da habe ich mir dann schon die Gedanken gemacht, ja, weil es hat dann gehießen in dem Vortrag, es hätte sein können, dass dort auch dann Generäle sitzen und Stenografinnen und so, die dann halt ihren Feierabend genießen. Und das ist sehr zynisch, ne, dass die das als Job gesehen haben, vielmehr. Also vielmehr war das für die dann nicht, ne? Die haben ja nicht an den Menschen an sich gedacht, an die Individualität.
War eine ganze Organisationsmaschinerie. Also die Einrichtungen haben vorher einen Fragebogen gekriegt, wo genau erfasst wurde, wie viele Menschen sind bei euch untergebracht, und immer die Frage, wer arbeitet von denen und wer nicht. Und zum Teil wurden die sogar von den Einrichtungen so verstanden, okay, hier wird versucht, in Anführungszeichen arbeitsfähige Leute wegzuholen, die zum Beispiel für kriegswichtige Produktion eingesetzt werden können. Und deswegen haben die dann zum Teil geschrieben, ja, hier Person X, die bei uns wohnt, arbeitet nicht. Um quasi nicht, dass sie nicht weggeholt wird, um anderweitig eingesetzt werden zu können. Aber das war quasi genau der Fehler, weil das in dieses Bild gepasst hat von den nicht arbeitenden Kosten, also den Kostenverursachenden, die es gilt zu beseitigen.
Ja. Und also das hatte sich ja dann relativ schnell auch rumgesprochen, das mit den grauen Bussen. Und teilweise hat wirklich auch die Leitung dieser Anstalten oder, wie du gesagt hast, dieser Krüppelheime, so wie es damals hieß, die haben versucht, ihre Leute auch zu retten oder zu decken. Oder man hat ihnen teilweise Besen in die Hand gedrückt, wenn der graue Bus kam, um zu zeigen, der arbeitet. Und beim ersten Mal hat es die noch ein bisschen interessiert und beim zweiten Mal haben sie Leute direkt von der Arbeit weg in den Bus gefercht. Ne? Mhm. Also das. Und für uns war auch noch eine Erkenntnis, zum Beispiel etwas wie Parkinson oder so, also wo man sagt, da ist das ist nur jemand, der an Parkinson erkrankt ist, oder noch weiter eine Frau, die einfach die von jemandem also von verschiedenen Vätern Kinder einfach gekriegt hat und sowas alles, und die dann, die Kinder sind irgendwo in die Diakonie gekommen und die Frau, haben wir gesagt, nee, die ist nicht zumutbar für die Gesellschaft, aber also die konnte arbeiten, und aber all diejenigen sind dort auch einfach in die Busse gepfercht worden, weil es sollte eine Zahl erfüllt werden, um einfach die Kosten zu senken. Es ging um eine Zahl.
Ja. Puh, und hat man die, ist klar, wer sich das ausgedacht hat? Gibt es da irgendwie,
also
kann man das zurückverfolgen alles?
Der Gedanke dieses lebensunwerten Lebens, dieser Eugenik-Gedanke, den gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Da gab es dann aber Anfang des 20. Jahrhunderts zwei Bücher, auf die sich die Nazis speziell bezogen haben und das dann quasi gesagt haben, wir wollen das in die Tat umsetzen. Das ist so vielleicht der eine Hintergrund. Und das andere, ja, wie soll man sagen? Ja, da fehlen mir vielleicht die Worte.
Die Operation T4 hieß es.
Genau, Tiergartenstraße 4. Genau. Also,
das waren die Büros.
Genau, das war in Berlin hat man einfach diese Fragebogen ausgefüllt und das dann verteilt. Wie es auch in der Wannsee-Konferenz oder so war, wo wirklich systematisch dann geplant worden ist. Das ist ja ein Vorteil oder ein Nachteil der Deutschen, wenn sie etwas planen, was dann auch immer es ist,
ja,
dann machen sie es gründlich. Und das war dann wirklich von vorn bis hinten durchgeplant. Also auch diese Schreibstube, die beschrieben worden ist, da sind ja dann am Tag manchmal 40, 50 Leute. Und Maxi hat es ja schon gesagt, diese Briefe durften ja nicht von einem Ort losgeschickt werden. Was die sich ausgedacht haben, von wo teilweise diese Briefe losgeschickt worden sind, um das irgendwie zu verschleiern. Aber das andere wiederum war dann auch, dass die Kleidung, die die Opfer anhatten, wurde teilweise in dieselbe Anstalt zurückgeschickt. Mhm. Und Kleidung war damals wertvoll, natürlich. Und man wusste ganz genau, was der Lothar angehabt hat oder sonst was alles. Und spätestens dort ist etwas in Gang gekommen auch. Es gab auch Protestbriefe vom Landesbischof damals und sowas alles. Und gesagt, was ihr da vorhabt oder so. Es sind Leute, Verwandte unten am Tor in Grafeneck gewesen und wollten ihre Angehörigen besuchen. Ja. Aber in den Briefen stand normalerweise nicht drin, wo die hinkamen. Es stand nur drin, also Maxi hat schon gesagt, dass sie verlegt worden sind. Und Grafeneck ist dann so durchgesickert. Und die Leute aus der Gegend haben das auch beschrieben. Also dieser Geruch dort, der da war,
Tag und Nacht. Das riecht man, also wenn Menschen verbrannt werden. Und Enrico hat auch mal gemeint, es gibt Geschichten, dass man es gesehen hat. Also
die Stichflammen.
Die Stichflammen aus oder den Rauch, der dann dabei entsteht bei der Verbrennung. Also ja. Und dazu, wir werben, oder unser Flyer ist so gestaltet, wir werben mit einer, wir haben eine Geschichte, die wir vorausschicken durch unseren Flyer. Es gibt einen jungen Mann, der auch in Grafeneck umgekommen ist. Und da hat dann die Familie die besagten Klamotten wieder zurückbekommen. Und in einer dieser Hosentaschen war ein Keks, in den eingraviert war, Mörder. Und somit wusste dann diese besagte Familie, okay, unser Sohn ist dort umgekommen.
Und es sind natürlich auch viele Fehler passiert, ne? Also wir haben das auch so drin, wir nennen das Gerüchte bei uns. Zum Beispiel, dass ihre Tochter oder ihre Mutter ist an einem Blinddarmdurchbruch gestorben. Und dann war aber klar, dass die seit dem 13. Lebensjahr keinen Blinddarm mehr hatte. Ne? Also wie geht das? Ne? Und so sind auch einige Fehler natürlich also dort unterlaufen. Also es war am Brodeln letztendlich. Und ich meine, wenn man sich vorstellt, dass dort oben hin täglich oder wöchentlich oder so graue Busse fahren, das kriegt man mit. Also ich meine,
wo fahren die hin? Das ist ein riesen Koloss, der dann da hochfährt. Also ich kann das jetzt nicht genau nachvollziehen, aber es müssen halt am Tag mehrere Busse gewesen sein von diesen besagten grauen Bussen, die da hochgefahren sind. Also das fällt einfach auf, ne? Ja.
Und das, was du erzählt hast mit dem Keks, wo Mörder draufsteht, das heißt ja auch, die Leute waren sich bewusst, auch dass sie umgebracht werden.
Irgendwann, also das ist diese besagte Geschichte, aber man kann das jetzt nicht mehr so nachvollziehen, ob die da wirklich davon gewusst haben oder wie es den Leuten da erging natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche das schon geahnt haben.
Also wir haben das auch in der Inszenierung drin, dass zum Beispiel ein Brief von einer Tochter an ihren Vater, die sagt ganz klar, ich gehe jetzt in den Tod. Und sagt auch, bitte verzeiht mir meine Verfehlungen, die ich an euch getan habe und so. Also eine ganz markante Geschichte. Und das, was beschrieben wird, auch, wir haben eine weitere Beobachtung drin, ist auch original, wo einem jemand sich am Treppengeländer festkrallte und schrie, Fräulein Sophie, hier bleiben und sowas alles. Und es ist auch überliefert, dass die Leute ruhig gestellt worden sind mit Spritzen und allem drum und dran, weil sie ganz genau wussten, was passiert.
Ja. Na? Und ein wichtiger Bestandteil, um das Ganze so einzuordnen, wir haben eine 10-ströfige Moritat und daraus zitiere ich mal die erste Strophe. Liebe Leute, lasst euch sagen, was sich hier mal zugetragen. Geschichte dicht in bunten Bildern wollen wir euch bewegend schildern, damit man niemals mehr vergisst, was damals hier geschehen ist. Und die zweite. Lasst uns schauen nach 1940. Keiner wusst mehr, was gehört sich. Die Nazis waren da an der Macht, haben viele Menschen umgebracht. Sie nannten es einen schönen Tod, der segensreich erlöst aus Not. Und damit ordnen wir immer wieder so die Geschichte ein und die wird auch öfters zitiert, diese Moritat. Und das ist so einer unserer Leitfaden bei dem Stück.
Genau, also schöner Tod, Euthanasie war quasi der Gedanken, die Leute von ihrem Leiden zu erlösen. Und so haben die sich das halt zurechtgebogen zu sagen, naja, wir tun den Leuten was Gutes und aber gleichzeitig betrachten wir es als lebensunwert. Also das ist so die, finde ich auch die... Ja, Unbegreiflichkeit.
Ja. Und ich meine, dadurch, dass das also Darsteller mit Handicap sind, die dort auf der Bühne stehen, ist das natürlich alles nochmal in das Heutige gebracht. Und es ist auch so, Name, Krankheit, Rasse. Also wir haben Teile dieses Fragebogens übernommen und alle unsere Leute stehen da und sagen
das
ihre Original, also bei Santiago ist es Sauerstoffmangel bei der Geburt, also Psychose und so weiter mit ihrem privaten Namen. Also um einfach auch zu sagen, ich stehe jetzt hier, ich bin im Heute und ich denke darüber nach und ihr könnt darüber auch letztendlich nachdenken.
Ja, und deswegen war auch am Anfang die Intention bei dem Stück, Jugendliche zu erreichen. Jetzt zwecks Corona ist es noch ein bisschen schwierig, aber jetzt kommen die Schulen so langsam wieder auf uns zu. Und wir würden uns einfach freuen, wenn wir auch die jüngere Generation damit erreichen können, weil die können dann nochmal mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern reden und so. Das ist die Generation, die das Wissen eigentlich braucht.
Wie habt ihr das insgesamt jetzt bekommen? So, ihr habt also ein bisschen gesagt, wie der Rahmen ist, wird so durch Moritate auch ein bisschen gesteckt. Aber aus dieser ganzen Recherche und diesem Material dann so ein Stück zu formen, wie war dieser Prozess?
Also für mich war klar, dass ich das gerne mit verschiedenen Künstlern zusammen machen will. Und der Urgedanke, muss man immer sagen, war verschiedene Sparten, also es gibt Tanztheater, Musiktheater und sowas alles, verschiedene Sparten zuzuordnen und dann in kleinen Häppchen auf dem Marktplatz zu zeigen und dann wieder eine Pause zwischendurch und dann kommt das nächste Häppchen, was irgendwie da ist. Ging dann nicht mehr durch Corona, Aber natürlich sind die Leute geblieben. Wir haben einen tollen israelischen Choreografen, der Yaron Shamir, der schon verschiedene Sachen gemacht hat bei uns. Wir haben den Michael Schneider mit dabei, der sich musikalisch gerade über Volkslieder, die in einem anderen Kontext, wenn die Leute im Wagen, im grauen Bus drin sind, symbolisch und singen hoch auf dem gelben Wagen, und das in einer, so einer bestimmten Stimmung. Das ist etwas, also gestern haben zum Beispiel von einer Berufsschule haben 2 oder 3 mitgesungen dann so.
Ja.
Ne? Also und das ist schon was Besonderes. Dann ist der Jochen Maider mit dabei, der, wer schon mal in Grafeneck oben war, und dort in dieser Gedenkstätte war beim Herrn Stöckle, da sind Tonfiguren und er hat sich als Kunstaktion beziehungsweise generell als Aktion auf die Fahnen geschrieben, für jedes Opfer eine individuelle Tonfigur zu schaffen. Und also über 10.000 individuelle Tonfiguren, das war also, ich sag mal, ein großes Glück oder so, als wir die Pressekonferenz zu diesem Stück dann hatten, an diesem Tag hat er die letzte Tonfigur dort auch hingelegt.
Ne? Ja, der hat über 7 Jahre lang daran gearbeitet, diese 10.654 Figuren individuell zu gestalten, diesen Personen symbolisch ein Gesicht zu geben. Und deswegen ist es auch so schön, dieser Gedanke von wegen, man kann eine Partnerschaft mit Grafeneck eingehen und sich eine Figur mitnehmen, wenn man dort dann ist und somit diese gegen das Vergessen, die symbolisch weitertragen, dieses Wissen. So.
Genau, und dann haben wir eben noch, wie gesagt, der Jochen Maider, der dann auch dran beteiligt ist an dieser Geschichte. Und Casa Magica aus Tübingen kennt man ja, den Friedrich Förster und die Sabine Weisinger, die mit Tablets dabei sind, weil die Leute haben früher einfach für ihre Identifizierung so wie Brustbeutel oder so teilweise mit dabei gehabt. Und da haben wir gesagt, klar, damit wollen wir was machen. Und was ist ein modernes Gleichnis dazu? Das sind halt Tablets, wo man einfach einen Film abspulen kann, wo man ein Porträt draufnehmen kann. Und
Videosequenzen.
Und die haben auch ganz viel recherchiert dazu, zu diesen Geschichten. Also die waren noch mit dabei. Und ja, es ist einfach eine große Gemeinschaftsproduktion. Und wo wir auch immer wieder diskutiert haben, was ist wichtig, was soll drin vorkommen, was ist nicht nur historisch, deswegen auch diese Überlegung der Moritat, weil wir gehen ja auf einen Marktplatz, ne? Und da ist die Sibylle, hat dann noch also eine Modenschau, wie sie damals auf den Jahrmärkten war. Also weit vor den Nazis noch, wo man gesagt hat, man hat Menschen mit Behinderung ausgestellt auf dem Marktplatz als Freakshow, also genannt damals.
Freaks,
ja. Und man hat dafür Geld gekriegt und so. Und deswegen gibt es noch so eine absurde Modenschau mit dabei. Ja. Und wie gesagt, der Jochen Maider hinterher, wir wollten eigentlich zusammen mit dem Publikum basteln. Also er hat so Gesichter, also grobe Gesichter vorgearbeitet. Also
die Kopfform vorgearbeitet und dann hat er so Stempel mit Mündern und mit Augen gearbeitet und dann kann man mit Farbe praktisch sich so eigene Gesichter erstellen und das wollten wir eigentlich zusammen mit dem Publikum machen, so als also diesen Gedanken nochmal aufgreifen miteinander und das geht jetzt durch Corona nicht, aber wir schenken dann trotzdem dem Publikum dann am Ende ein Bild.
Und also wir stempeln, aber eben auch Jochen, fand ich auch interessant, dass wir uns einfach damit beschäftigen, was haben die Leute mitgenommen? Und manchmal sind es so kleine Dinge, eine Feder, eine Schraube, keine Ahnung, was man so in der Hosentasche
Schlüssel.
Hat. Schlüssel, ja genau. Und da hat der Jochen eben Stempel draus gemacht. Und dadurch sind die eben nicht naturalistisch, diese Stempel, sondern die Gesichter, die dort entstehen, sehr individuell. Und die Leute nehmen das auch gern mit. Ne? Also das war immer die Idee, ganz viel Interaktion mit dem Publikum zu machen.
Ja. Es wurde Marktplätze schon ein paar Mal genannt, vielleicht noch da zum Hintergrund. Wir fahren mit unserem Projekt an 25 Orte in Baden-Württemberg und möchten dort auf den Marktplätzen spielen. Häufig ist es so, dass die Einrichtungen, von denen die Menschen abgeholt worden sind, wenn wir jetzt zum Beispiel das hier nicht entfernte, weit entfernte Beispiel Maria Berg nehmen, gehört zur Stadt Gammertingen. Das sind so 3 Kilometer weg von der Stadt und wir schauen immer, also dieses Beispiel ist häufig anzutreffen in Baden-Württemberg und wir schauen immer, dass wir die Einrichtung vor Ort mit einbeziehen und sagen, hierher sind die Busse gekommen, habt ihr uns Informationen über die Leute, die abgeholt worden sind? Gibt es eine Biografie? Gibt es eine Geschichte? Gibt es ein Foto? Was gibt es über die Leute, was man sagen kann, was man erzählen kann, dass man auf deren Schicksal aufmerksam macht? Aber gleichzeitig möchten wir auch, dass wir gesehen werden. Und da haben wir halt mit dem Marktplatz in der Regel bessere Chancen, dass einfach Leute, die da beim Einkaufen sind, die da zufällig vorbeikommen, sagen, hey, was passiert denn hier? Ich bleib stehen, ich gucke mir das an, ich krieg vielleicht einen Flyer in die Hand gedrückt, Grafeneck, nicht weit oder weit entfernt, aber habe ich schon mal gehört oder habe ich noch nie gehört, ich schaue mir das mal an und aber gleichzeitig dieses Schulklassen, also dass wir eben auch Leute speziell einladen und sagen, das findet hier heute statt, wir sind jetzt auf dem Marktplatz, kommt gerne vorbei und informiert euch und erlebt es auch vielleicht auf eine Art, wie ihr es noch nie erlebt habt. Also
ja, und wir sind sehr markant unterwegs. Also wir haben unseren Requisitenbus, dieser silberne Bus. Und dann kommen wir da an und dann bauen wir erstmal unsere Sachen auf, die wir verwenden. Also es entsteht praktisch aus dem Nichts unsere Spielfläche. Und wir sind alle in roten Overalls gekleidet. Also wir sind von weit her zu sehen. Und deswegen ist das immer ein sehr überraschender Moment, wenn wir da ankommen, weil es gibt keine Vorankündigung. Also wir machen keine Werbung oder so, sondern wir fahren...
Doch, wir machen schon Werbung.
Ja. Das macht Maxi, das kriegt
ja, ich nee, mit. Ich krieg das nicht mit, genau, ich krieg das nicht mit. Aber zumindest hat das für mich immer so die Atmosphäre von, wir kommen da an und niemand weiß Bescheid irgendwie.
Ja, viele Leute wissen nicht Bescheid, weil sie zufällig vorbeikommen, aber wir machen schon Werbung, wir schreiben die Schulen an, wir gehen an die Kulturämter ran, wir gehen an die Presse ran. Das muss man dazu sagen. Vielleicht noch eine schöne Geschichte zu den roten Overalls, die du gerade angesprochen hast. Ja. Am Dienstag, am 6.10. waren wir in Aachen auf dem Rathausplatz und da führt eine Straße vorbei, eine Durchgangsstraße. Und dann kommt eine Frau auf mich zu, die im Publikum war und sagt, ja, schauen Sie, wir sind gerade hier mit dem Auto vorbeigefahren, wir sind hier in der Gegend irgendwie im Urlaub, wohnen hier nicht mal, haben aus dem Augenwinkel die Overalls gesehen und uns daran erinnert, wir haben euch neulich in der Landesschau gesehen, im SWR-Fernsehen, rote Overalls ist hängen geblieben, Auto an die Seite gefahren, geparkt, dem Stück zugeschaut. Und es freut uns natürlich ungemein, dass dir so eine Art Wiedererkennungswert entsteht. Okay, die roten Overalls ziehen sie da durch.
Und auch eine Schauspielkollegin von mir, die sehr viele Serien guckt oder so, da haben dann Jugendliche die angesprochen, weil es gibt diese besagte Serie Haus des Geldes mit diesen Masken von
Dali,
genau. Und dann haben die Jugendlichen gesagt, boah, Haus des Geldes, wie cool. Und so kam sie dann mit den anderen ins Gespräch und hat dann gesagt, ja, wir spielen aber Grafeneck, das ist was anderes. Und es ist ganz lustig, wie so das übergreifend dann sich darstellt. So.
Du hast die Einrichtungen vor Ort erwähnt und dass ihr die versucht auch mit einzubeziehen und nach Biografien auch fragt. Ja. Wie sind da die Reaktionen gewesen? Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben Einrichtungen, da sage ich mal, ist noch nicht so viel passiert. Wir haben Einrichtungen, die sind da sehr hinterher, haben schon selber viel recherchiert, Biografien oder Bücher rausgebracht zu den Euthanasieverbrechen. Häufig ist das Hauptproblem, es gibt die sogenannten Krankenakten, gibt es nicht mehr. Die wurden bei der Deportation mitgegeben im Bus, sprich die sind nicht mehr da und die wurden später auch von den Nazis in ihrer Spurenverwischtaktik vernichtet. Es gibt aber trotzdem ganz viele Spuren von diesen Menschen und wir arbeiten auch eng mit dem Dokumentationszentrum in Grafeneck zusammen, wo die meisten Informationen zusammenlaufen. Und wir schauen eben, dass wir uns einerseits mit Grafeneck, speziell mit dem Ort, mit der Bibliothek dort auseinandersetzen, aber auch mit den Einrichtungen vor Ort, die uns zum Teil auch wirklich breitwillig unterstützen und sagen, wir finden es sehr toll, wenn, sag mal, nicht das nächste Buch erscheint, sondern mal eine neue Umgangsform gefunden wird. Bitte nehmt diese Informationen, bewahrt sie gut auf und macht was draus, was dem Ganzen irgendwie einen neuen Charakter gibt, das zu verbreiten und daran zu erinnern und einen Denkanstoß zu geben.
Also wir haben immer 2 bis 3 Biografien, Kurzbiografien, so kurz vor Schluss, wo man sagt, man guckt sich das alles an und die Spur führt ja nach Grafeneck. Es ist ja sozusagen ganz bewusst, in Grafeneck ist, glaube ich, also durch dieses Dokumentationszentrum viel, viel aufgearbeitet worden und die haben eine tolle Arbeit geleistet und leisten sie immer noch, weil das, man hat das Gefühl wirklich, dass das nicht endet, das Ganze. Ja. Aber vor Ort ist das ganz oft den Leuten nicht bewusst. Also der Leitung natürlich schon, aber den Personen dort, klar, in manchen Orten gibt es einen Stolperstein, wo man dann drüber stolpert und sieht, aha, umgekommen Grafeneck, aber das ist für uns eine sehr, sehr interessante Geschichte. Dann die Reaktion zu sehen, wenn da plötzlich der Name Ottersweier oder Kehl, auch aus Kehl kamen Leute und dann nimmt man 3 Biografien
und dann
schlucken die Leute nochmal ganz anders, weil plötzlich, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir genau bei ihnen im Ort angekommen, wo man sagt, also das ist ja weit weg oder das haben ja die anderen oder ja, so.
So ist es nicht, ne? Ja, also das ist surreal, das ist abstrakt irgendwie, aber sobald man den Namen des Ortes dann nennt, dann werden die Leute hellhörig und sagen, hoppala, es betrifft uns alle, so. Und das ist immer so ein Überraschungsmoment.
Also es gibt so verschiedene, also wir haben auch eben dieses Buch dabei, wo es eine Neuauflage gegeben hat, eben mit diesem Namen, dieses Namensverzeichnis. Und wir sagen am Schluss, möchte jemand seinen Familiennamen mal nachschauen in diesem Buch? Und da haben wir wirklich so unter dem Motto, ach, ich habe so einen seltenen Namen, braucht er gar nicht nachgucken und so. Und dann merkt man plötzlich, wenn da 2 Namen genau mit diesem Namen, wo ich jetzt auch gesagt hätte, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der drin ist, sagt ihr, oh, jetzt muss ich aber wirklich mal die Oma fragen oder mal gucken, ob das nicht was mit uns zu tun hat, weil klar, Meier, Müller, Schulze, gibt es einfach viele, ne? So, aber es gibt so viele spezielle Namen auch. Also war letztens auch, sie sagt, ich habe so einen seltenen Namen und dann waren 7 Leute. Ne? Und die Chance dann mit so einem seltenen Namen, dass irgendwo in der Familie, und das war in Reutlingen für uns so ein Aha-Effekt, dass 3 Personen kamen auf uns zu und sagten, wir wissen, dass der Name drinsteht, aber bis heute leugnet die Familie, dass diese Person zu dir, zu der Familie gehört.
Ja.
Also bis heute. Oh, ne? Und das fand ich phänomenal. Sagte, dieses Thema brauche ich gar nicht ansprechen. Es waren sehr engagierte Leute, die einfach da sind. Aber das bestätigt unsere Arbeit eigentlich, ne? Und wo wir sagen, wir zeigen die Spuren nach Grafeneck und das sagt der Herr Stöckle eben auch oben, es ist teilweise die 3. Generation, die jetzt kommt nach dort oben, nach Grafeneck und sich erkundigt nach Familiengeschichte, nach Stammbau und sowas alles. Und es sind die jungen Leute wieder. Und das finde ich sehr interessant, die sich einfach mit diesem Thema beschäftigen, mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und das wissen wollen. Und das ist, macht uns immer wieder Mut, letztendlich rauszugehen. Und es gibt pro Ort jetzt immer wieder ein Erlebnis, wo wir sagen, in Kehl eine Dame, die dann erzählte, dass sie selber ein Kind mit Down-Syndrom geboren hat damals und dass die Familie nichts davon wissen wollte, dass sie dann letztendlich als Alleinerziehende irgendwo, ja, ne?
Ja, ich möchte dann, ich glaube, jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen,
oder? Nein,
wir haben Zeit. Nee. Gut, also was ich bei der ganzen Geschichte echt interessant finde, auch für mich persönlich dass das alles von uns heraus passiert. Also ich finde diesen Vorstoß einfach, den wir mit diesem Stück einfach wagen, sehr wichtig, weil ich sitze im Rollstuhl, ich bin gehandicapt so und dass das praktisch mit Menschen mit einer leichten oder mit einer schwereren Behinderung geschieht, dieses Stück, macht uns auch in der Gruppe einfach nochmal stark. Finde ich persönlich einfach festzustellen, dass es total toll ist, dass wir so eine, im positiven Sinne, eine Wucht sind, eine Macht sind, dass wir vorpreschen und sagen, es geht jetzt in dem Moment nicht darum, dass wir im Rollstuhl sitzen, dass wir behindert sind oder dass wir nicht als anerkannte Schauspieler gesehen werden, weil wir sind immer dadurch stigmatisiert, aber dadurch, dass wir jetzt aus unserer Erfahrung, mit unserer Erfahrung diese Geschichte erzählen und praktisch symbolisch die Überlebenden sind oder ein Teil der Gruppe sozusagen, hat das einfach einen sehr persönlichen Bezug. Und das finde ich total toll, dass das einfach von uns ausgeht und dass wir uns dadurch auch, also ein Stück weit fühle ich mich dadurch einfach auch ermächtigt. Also mich pusht dieses Stück, auch wenn es jetzt total ein schwieriges Thema ist und ich mich persönlich sehr schwer getan habe, dieses Stück zu spielen. Deswegen mussten wir auch sehr viel drüber sprechen und drüber reden, wie stehen wir persönlich zu dem Thema, wie gehen wir da persönlich damit um, in welcher Form gestalten wir das Stück, und je nach Verfassung und je nach, wie man dann drauf ist persönlich oder so, habe ich schon öfters festgestellt, dass wenn man jetzt eine lange Anreise hat oder so, zum Beispiel, wir waren ja auch in Kehl, da mussten wir ziemlich früh los zum Beispiel oder so, dann ist es für mich manchmal ziemlich schwierig, so dieses Stück zu spielen, weil ich dann einfach feststelle, wenn ich dann mal kurz unkonzentriert bin oder mich nicht konzentrieren kann und dies dann nicht also dann kurz unaufmerksam bin und dann ich das auf die emotionale Ebene kurz rutsche, weil dieses Stück ist einfach heftig und dann tue ich mir umso schwerer für einen kurzen Moment, das sind ein paar Sekunden oder so, wieder den Fokus zu finden für mich persönlich, weil man guckt eigentlich durchweg, also es nicht immer, aber öfters halt in Gesichter, die halt sehr nachdenklich sind, sehr traurig sind, sehr also weinende Menschen und die sehr bewegt sind und sich dann wieder zu fokussieren, das ist dann ziemlich schwierig. Aber da muss ich persönlich noch lernen. Also es ist einfach sehr interessant, was man auch persönlich aus dieser Geschichte mitnimmt für mich. Also ich werde dadurch, komischerweise lerne ich dadurch sehr selbstbewusst mit mir umzugehen, wenn man sich ja nochmal auf eine andere Art und Weise präsentiert. Man macht sich ja dadurch, dass wir selbst sind in dem Moment, macht man sich ja total nackig, symbolisch. Und das ist schon besonders, finde ich zumindest.
Ich fand auch die Reaktion immer wieder, wenn Leute hören, dass eine Theatergruppe mit Darstellern mit Handicap kommt, ist erstmal die Erwartung ganz niedrig.
Ja.
Und ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, ja, das ist ja hochprofessionell, was ihr da macht. Und ich kann, was haben Sie denn erwartet?
Ja, uns wird das nicht zugetraut.
Nee, das wird nicht zugetraut. Ja. Und wenn wir dann auch noch sagen, die Texte sind selber geschrieben.
Was?
Die Musik ist selber komponiert teilweise.
Ich habe einen Grafenexon geschrieben und also so für so einen zynischen Text über den Dr. Schumann und der Refrain geht: Grafeneck, bleibt selbst im Dunkeln ein schwarzer Fleck. Und bist du dort gewesen, willst du schnellstens wieder weg. So ist das mit dem Schloss mit Namen Grafeneck. Und dann geht's um die Geschichte von Dr. Schumann, der hat Sterilisation mit Röntgenstrahlen sich damit befasst und so und ist dann auch weitergezogen. Nach Grafeneck war der dann auch noch in...
Genau, was Maxi vorhin sagte,
ja, genau.
Also von der Biografie in Auschwitz, ja, einfach an der Rampe gewesen. Also schlimm ist, dass die Täter eigentlich nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind.
Ja.
Man muss sich vorstellen, dass wirklich in Tübingen der Prozess dann stattgefunden, in Frankfurt.
In Tübingen
hat der Prozess stattgefunden und der ist wegen Bluthochdruck ist er für nicht verhandlungsfähig erklärt worden. Und das hat er sich von seinen Ärzte, Kommilitonen oder bescheinigen lassen. Und damit ist dieser Massenmord ist einfach unter den Tisch gefallen.
Ja, und also und der war halt total abgeklärt.
Und also. das war eigentlich auch so eine Idee oder ist eigentlich auch eine Idee, wo wir gerne dem Publikum die Chance geben wollten, einem Massenmörder Fragen zu stellen. Mhm. Also Seher ist dann dieser Arzt und wir stellen ihm Fragen. Und man merkt aber auch, für uns ist ja heute, dass wir sagen, ja klar, Massenmörder, tierisch. Und da gibt es so eine Schublade, so ein Klischee, wo wir den hinpacken und sagen, das ist ja total einfach, den zu überführen und sowas alles. Aber wenn jemand eine Überzeugung hat, es ist nicht unsere Überzeugung, logischerweise. Aber wenn jemand eine Überzeugung hat und sich innerhalb dieser Überzeugung bewegt und dir sagt, ich habe den Leuten Erlösung gebracht. Ich habe diese Leute, es ist für mich nicht lebenswertes Leben gewesen. Und du kommst an den nicht ran. Und wir stellen die Fragen. Jeder versucht, eine Frage ihm zu stellen, was er dann gemacht hat. Und dieser Mann hat keine Probleme. Und dieser Mann sagt, ich fühle mich nicht schuldig im Sinne der Anklage. Ja. Jemand mit so einer cleanen Weste.
Mit dieser Kaltblütigkeit, dieser Abgeklärtheit, diesem dann zu begegnen und auch Rückfragen einfach auszulassen. Also dieses von wegen... Ich fühle mich da nicht schuldig. Ich habe nichts Böses getan. Es war mein Job und ich habe der Sache gedient. Ich habe dem Führer gedient und was soll ich denn falsch gemacht haben? Das ist einfach unfassbar, dass da keine Reue zu sehen war.
Was da kommt da nicht? Werden die Leute da nicht wütend?
Nee, also wir konnten sozusagen das jetzt Corona-bedingt nicht machen. Es war wirklich so, wir fangen an, Fragen zu stellen und dann wäre ich ins Publikum gegangen. Wir hatten kurz was erzählt, also so war die Idee. Und dann kann man ihm einfach die Frage stellen. Dem, der dort steht, direkt, was haben Sie dabei gedacht? Was haben Sie dabei gefühlt? Und es war eben aber auch die Schwierigkeit, dass der Darsteller in dem Moment sich wirklich die Biografie von diesem Menschen aneignen muss und aber auch seine Überzeugung, weil wir wussten ja nicht, was für Fragen kommen.
Ja. Ne?
Also das ist jetzt alles Corona-bedingt leider anders geworden. Auch gut, weil wir setzen dagegen dann gleich noch eine Haushaltskraft, die aus der Nähe kam, also auch eine biografisch belegte junges Mädchen einfach sagte, ja, ich wollte da oben nur putzen, Haushaltsmittel, und dann haben die gemerkt, dass die Schreibmaschine schreiben kann. Ja. Und dann war sie drin und dann kam als erstes der Arzt und sagte so, bis zu diesem Zeitpunkt konnten sie sich noch entscheiden, sie bekommen eine super Bezahlung, 200 Reichsmark, das war damals sehr viel Geld. Aber ab hier ist es so, dass sie schweigen über Grafeneck.
Ja.
Dass es nicht weitergeht und was hier passiert. Hiermit haben sie sich verpflichtet. Ansonsten sind ihre Angehörigen und sie wandern ins KZ. Und da ist auch jemand, der sozusagen sich rechtfertigt. Also einfach sagt, ich habe das alles nicht gewusst, als das so und so. Und als es dann war und mir bewusst wurde, war es zu spät. Ja. Und sie sagt aber auch, wenn ich das gewusst hätte vorher, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Absurderweise hat sie dann hinterher Medizin studiert.
Ja, das ne? ist so. Also,
nachdem boah. Das nach einem Jahr also, zu Ende ging.
Könnt ihr vielleicht noch mal kurz den Ablauf beschreiben, wie ihr kommt an in den Städte, baut
Marktplatz, erstmal, Maxi baut das Wichtigste auf.
Ja.
Was ist das Wichtigste?
Das Wichtigste ist der Corona-Aufbau. Also eigentlich wäre es ein Straßentheaterprojekt gewesen, zum Vorbeikommen, zum Stehenbleiben, zum Verweilen, aber auch mitmachen. Wieder weitergehen und mitmachen. Und jetzt ist es ein Straßentheaterprojekt mit Bestuhlung, mit 1,50 Abstand mindestens, mit Datenaufnahme, wie man es vom Café und Restaurant und so weiter kennt, zwecks der Kontaktnachverfolgung. Also wir haben uns einfach angepasst. Also in unserem Flyer, Drucklegung Juni, standen noch ein paar andere Sachen, wie es dann nach unserer Spielzeitpause im September dann anders umgesetzt wurde. Also wir sind jetzt 2 Stunden da.
Ja,
und es gibt diese Pausen zwischen den einzelnen Sparten, gibt es nicht mehr. Es ist jetzt ein durchgängiges
Stück. Wir spielen
durch. Es gibt Sitzplätze, aber natürlich auch noch immer die Möglichkeit, hinter den Sitzplätzen zu stehen und natürlich auch die Möglichkeit, weiterzuziehen. Aber es hat sich jetzt schon ein bisschen gedreht, dass die Leute am Anfang kommen, viele sich hinsetzen und das ganze Stück anschauen. Das ist so wahrscheinlich die zentrale Änderung, was das Drumherum angeht. Und dann, wir sind mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Einmal mit dem silbergrauen Sprinter, auch die bewusste Anlegung an die grauen Busse, der die Bühnenrückseite bildet. Darin ist unsere ganze Technik, unsere Requisiten, Teile der Kostüme. Der kommt zuerst dann auf den Marktplatz und baut das ganze Setup, nenne ich das mal, auf. Und dann gibt es noch den Reisebus, mit dem das ganze Ensemble anreist. Der kommt quasi nachgelagert, die Leute steigen alle aus und dann wird gemeinsam aufgebaut, was eben auch schon Teil der Inszenierung ist. Ja. Also dann sehen die Leute, wenn sie da sich hinsetzen oder vorbeikommen, da wird was geschafft. Und dann fängt Santiago, Seja und Dunja fangen dann an, von ihren Eindrücken, von ihrem
eigenen Besuch. Und Alfhild, wenn Besuch, sie wieder dabei ist.
Genau, und Alfhild, ja, von ihrem eigenen Besuch in Grafeneck, wo wir im Februar waren mit dem ganzen Ensemble, haben wir den Ort einmal besucht, wurde vorhin schon angesprochen, werden diese heutigen Eindrücke vermittelt. So fängt es an.
Also wir machen dann, darf ich da kurz nochmal einhaken, also wir machen dann, also wir, die wir dann sprechen, wir drei, machen dann praktisch eine mentale Reise zurück, sozusagen, und versetzen uns nochmal in die Situation, wie sind wir da hingekommen, was sind unsere ersten Eindrücke gewesen, wie haben wir Grafeneck erlebt. Und für mich war eindrücklich, als ich nach Grafeneck dann gekommen bin, diese Kälte, die dann da war, dieser Schnee, der dann da war, dieser Wind, der dann da war,
Februar, ja.
Ja, diese Vögel, die man gehört hat, und das, diese surreale Atmosphäre in dem Moment, und dann sieht man dieses Schloss. Und ich habe mich auch um Ton gekümmert. Maxi hat mir ein Tongerät in die Hand gedrückt und ich habe mich um Geräusche gekümmert. Und dann nimmst du diesen Ort ein Stück weit auch nochmal intensiver wahr, weil du dich auf die Geräusche konzentrierst. Und was ich sehr eindrücklich fand, waren zwei Dinge. Einmal, ich bin da gibt es auch noch so ein anderes Gebäude, wo man vorbeiläuft, wenn man zur Gedenkstätte läuft. Und da bin ich vorbeigefahren und dann habe ich eine Regenrinne gehört. Dann bin ich da runtergefahren, dann ging es so einen kleinen Weg runter um die Ecke und dann habe ich diese Regenrinne aufgenommen und für mich war das in dem Moment keine Regenrinne, sondern ich habe sofort an Duschen gedacht und da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Und auch ein Geräusch, was ich noch in Erinnerung habe, war diese Schlosstür, weil das ist eine sehr schwere, massive Metalltür und die Angeln sind nicht geölt, die quietscht, wenn man sie aufmacht. Und wenn die dann aber ins Schloss fällt, dann ist das so ein enormer Schlag, den diese Tür verursacht. Also, und dann nur noch den Schlüssel abzudrehen und dann bist du gefangen sozusagen. Und diese Reise soundtechnisch war für mich sehr interessant einfach so.
Kommt das auch im Stück?
Genau, also das ist, viele Dinge sind angedacht worden, sind gesammelt worden, aber es gibt sozusagen einen Sound, der durchs ganze Stück durchgeht, das sind Glocken.
Ja.
Und zwar ist es so, das hat der Jaron hat angefangen, das sind kleine Glöckchen, die mit da sind und die steigern sich im Laufe des Spiels. Der Michael hatte eine geniale Idee, es gibt eine Schiffsglocke drin, die geniale Idee, Gasflaschen, die kann man aufsägen, und dann klingen die wie Glocken.
Ja.
Und
die haben verschiedene Tonhöhen.
Und diese Glocken werden ganz unterschiedlich benutzt im Laufe des Stückes. Also da wird dran gekratzt, da werden wirklich, man hört man, bei so einer Mathematikaufgabe,
die werden gerollt mit Maulschlüsseln, werden die gerollt. Und das ist schon ein eindrückliches Bild. Wir haben ja auch öfters auf Kopfsteinpflaster spielen wir auch. Und dann scheppert es ganz schön enorm. Also je nach Untergrund ist es dann sehr laut. Und wir haben, das ist ein sehr atmosphärisches, ein sehr großes Bild. Da hat unser Musiker auch lang dran gearbeitet mit unseren anderen, also mit den Schauspielkollegen, mit meinen Kollegen, um das atmosphärisch einzufangen, diesen Sound. Weil jeder hat dann eine Zahl, an die er denkt. Und dann steht in einer Pause, dann rollt mal wieder jemand. Also jeder hat so seine eigene Zahl, manche zählen bis 5, manche zählen bis 20. Und dadurch entsteht so eine Klangcollage. Und darüber wird dann von einer anderen Schauspielerin ein Text gelesen über Kohlenmonoxid. Und das ist schon ein sehr eindrückliches Bild. Also wir verlassen uns auch auf den Klang in manchen Momenten. Also es hat immer diese, wie ich sie nenne, Doppelbödigkeit, dass man eigentlich drüber hat man diese Lieder und so und diese Musik, ja. Und dann hat man aber auch diese Klangcollagen und diesen Sound, und das macht eine sehr surreale Atmosphäre dann dadurch. Weil man denkt, okay, es ist ziemlich fröhlich gerade, aber dann hat es immer diesen gewissen Unterton, diesen Zynismus. Darf das gerade passieren? Und das finde ich an diesem Stück so sehr interessant, dass man sehr viel drüber nachdenken muss.
Hier bleiben Spuren nach Grafeneck. Das Stück gibt's dieses Jahr noch in Ellwangen und Gummerdingen-Grafeneck zu sehen am 15. und 18. Oktober. Und 2021 spielt ihr dann nochmal wie oft?
Insgesamt sind wir 25 Mal unterwegs.
Ich glaube 17 Mal.
Oder? 8 Mal haben wir jetzt dann mit dem 18.10. so hinter uns.
Ja, und ich möchte gerne noch mit den letzten Worten schließen, der Mauritat. Auf das, so was nie mehr geschieht, ziehen wir durchs ganz Gebiet, machen Theater mit viel Freude, schauen aufs Gestern für das Heute, weil ein jeder nur will leben, wie es ihm eben ist gegeben.
Vielen Dank, Santiago, Maxi und Enrico. Danke für diese offenen Worte und sehr beeindruckend.